Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. In den letzten Jahren hat man immer wieder Sätze gehört wie die Globalisierung ist tot oder wird rückabgewickelt. Das wäre die etwas schwächere Variante. Der Satz ist natürlich extrem plakativ und tatsächlich glaube ich, dass wir schon seit Jahren eigentlich in einer Art Neuordnungsphase stecken und China ist ein perfektes Beispiel dafür. Denn wir sehen hier, dass viele internationale Konzerne jahrzehntelang auf globale Einheitlichkeit gesetzt haben, also gleiche Produkte, gleiche Markenführung. Aber China war eigentlich schon immer anders. Einige Konzerne haben das sehr, sehr gut gemacht und haben bereits vor Jahren mit Lokalisierungsstrategien angefangen. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel sind einfach auch die Namen, zum Beispiel McDonald's. Das wird in China Maidanglao genannt. Und es ist so, dass viele Konzerne, wenn die in irgendwelche Länder kommen, den Namen natürlich nicht ändern. In China ist es aber schon immer eigentlich so gewesen. Ja, und natürlich wird da nicht nur der Name geändert. Ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist im Prinzip eine phonetische Adaption. Und in China, wie gesagt, ist das gang und gäbe. Bei Coca-Cola, das heißt Kölle. Oder bei Ikea, das ist Icha. Also manchmal ist es wirklich eine genaue Übersetzung. Und BMW fällt mir gerade ein. Denn das ist das, wo ich immer wieder darauf angesprochen wurde. Bauma, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört von mir, die Story. Ich habe mir gedacht, meinen die Bauhaus? Das hat sich immer so angehört, aber nee, BMW ist Bauma, Benz ist Benche. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich schon immer so. Natürlich haben viele Unternehmen ihre Strategie auch angepasst. Ein Unterschied, ob ich nur den Namen ändere, das macht man auch nicht für jedes Land, aber China ist eben groß genug, oder ob ich eben alles mache. Und jetzt sehen wir, dass ausländische Marken noch mehr unter Druck sind und nicht nur einfach ihren Namen, die Schrift und ich sag mal, ein bisschen was im Branding ändern müssen, sondern sie müssen nochmal deutlich flexibler werden. Und was ist eigentlich der Hintergrund davon? Warum muss man sagen, jetzt plötzlich müssen wir Lokalisierungsstrategien anwenden? Und ich glaube, da gibt es in China drei Gründe für. Das erste sind im Prinzip geopolitische Spannung und die Eigenständigkeit von China. Ja, also China möchte ja mit seinen dualen Kreisläufen einmal den Binnenmarkt stärken, Exporte stärken. Und dadurch mit weniger Abhängigkeit von westlichen Technologien, von westlicher Nachfrage stärker werden. Und das zwingt natürlich internationale Marken, wenn sie in China erfolgreich sein wollen, tiefer einzutauchen. Ja, also nicht nur liefern, sondern im Prinzip auch das komplette Umfeld darauf anpassen, dass China jetzt ein bisschen anders dasteht. Das zweite ist ein Verbraucherwandel. Und das liegt auch damit zusammen, dass wir eine neue Generation haben, die in China heranwächst, die selbstbewusster ist, bisschen patriotischer auf eine andere Art, digitaler, die weniger Status besessen sind. Das ist ein ganz großes Problem der Autoindustrie, die das lange verkannt hat, die gesagt hat, hey, wir sind eine tolle Marke und die Leute kommen schon. Und jetzt sehen wir, auch Leute, die Geld haben, kaufen plötzlich Autos, die sie sich nicht wegen dem Preis holen, sondern weil sie eben cool finden. Ja, wie Xiaomi oder Tesla, die sind viel günstiger als die deutschen Autohersteller. Aber viele haben eben hier einfach auch ein anderes Bewusstsein mittlerweile. Die ältere Generation hat viel mehr immer auf westliche Marken gehalten. Und jetzt ist es eben teilweise so, dass die Authentizität, so wie sie zumindest wahrgenommen wird, für viele Verbraucher wichtiger ist. Und der dritte Grund, warum wir mehr Lokalisierungsstrategien sehen, ist ganz einfach, die Konkurrenz. Die ist enorm. Ja, nehmen wir das Beispiel von Starbucks. Da sehen wir zum Beispiel, dass die einfach viel mehr Konkurrenz haben von irgendwelchen Kaffeeketten, die auf ganz verschiedenen Ebenen konkurrieren, sei es im E-Commerce, sei es bei der Convenience, sei es plötzlich bei den Getränke-Selektionen. Also da ist einfach auch so, dass China aufgeholt hat. Ja, und dadurch habe ich natürlich automatisch ein Stück weit ein Problem, weil diese Marken, die sind natürlich lokal verankert. Und da muss man sich genau überlegen, wie kann ich jetzt möglicherweise mich auch optimieren, muss ich, weil vielleicht reicht das, ich bin das große internationale Flagship, reicht vielleicht dann nicht mehr, ja. Und bei Starbucks ist ein gerade sehr gutes Beispiel, komme ich gleich mal drauf, dass wir hier sehen, dass sich sehr, sehr viel auf einmal umstellen muss. Wie also müssen sich Firmen jetzt verhalten? Und das ist eigentlich interessant, dass wir schon vor Jahren auch ein Umdenken gesehen haben, was sozusagen die eigene Struktur von vielen Unternehmen angeht. Ich selbst muss zugeben, ich bin ja 2012 das erste Mal nach Asien gekommen, damals als Praktikant für die BASF. Kennen sicherlich einige von euch, großes Chemieunternehmen, DAX-Konzern. Und damals war auch so ein bisschen mein Traum dann, dass ich irgendwann mal eine, ja, wir haben das immer Expat-Delegation genannt, also im Prinzip so eine Entsendung für 2 bis 3 Jahre vom Headquarter in Deutschland irgendwo nach Asien, weil ich habe dort auch in Singapur viele Leute getroffen und denen ging es sehr, sehr gut. Ja, die hatten tolle Jobs, tolle Verträge, ein tolles Leben. Natürlich habe ich das auch ganz offen so ein bisschen beneiden und gesagt, ja, wäre schon toll, wenn ich das irgendwann auch mal hätte. Bin dann ja zurück nach Deutschland, habe mein Studium fertig gemacht, dann gearbeitet und habe irgendwie versucht, sowas zu bekommen. Aber gemerkt, irgendwie wird es immer schwieriger. Das lag jetzt nicht unbedingt an meiner Leistung, behaupte ich einfach mal, sondern es war einfach so, dass damals dann plötzlich diese Delegation deutlich zurückging. Das hatte natürlich auch Kostengründe, aber vor allem auch, weil man viel mehr angefangen hat, die eigenen Regionen zu stärken, weil man gesagt hat, wir müssen auch lokale Manager einsetzen. Wir müssen versuchen, dort die im Prinzip dezentrale aufzustellen und einfach, weil wir auch näher an den Märkten dran sein müssen. Gerade China war ein sehr gutes Beispiel, wo die BASF zum Beispiel eine ganz große Ambition und Ziele, die sie überhaupt nicht erreicht haben. Und ein Grund war, dass man immer sozusagen mit dem Kopf aus Deutschland gedacht hat. Das sehen wir bei vielen Unternehmen, die dann einfach mit der Geschwindigkeit, mit der lokalen Adaption überhaupt nicht hinterherkamen, teilweise nicht gut genug vernetzt waren, natürlich auch in die Politik, Lieferketten und so weiter. Und das heißt, diese Dezentralisierung ist im Prinzip auch kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist im Prinzip eine Anpassungsfähigkeit, die wir absolut brauchen und die wir bei vielen Unternehmen dann auch gesehen haben, bei manchen natürlich etwas zu spät. Und jetzt sehen wir in China, ich gehe jetzt vor allem eben auf Konsummarken ein, weil bei denen ist immer sehr, sehr schön auch nachzuvollziehen, dass sich einige Konzerne auch recht spät erst orientieren. Das sind zum Beispiel Starbucks, ja, die jetzt ihr China-Geschäft im Prinzip mehr oder weniger verkaufen oder zumindest die Mehrheitsanteile an einen lokalen Partner, um Kapital, Expansion und Management zu optimieren. Ja, also es ist kein richtiger Rückzug, sondern eine Komplettlokalisierung, wenn man so möchte. Und einfach da auch der Hintergrund, ja, anders wird Starbucks Probleme haben zu wachsen, beziehungsweise vor allem halt nicht mehr bei den Margen zurechtkommen mit ihrer Strategie. Burger King hat jetzt auch nachgezogen, ja, auch das sehr, sehr interessant, denn die haben auch, ja, eigentlich große Expansionspläne gehabt, kommen aber auch nicht wirklich in die Pötte und sind auch weit hinter den Benchmarks, die sie ja selbst im Westen teilweise haben. Also sie machen teilweise nur weniger als die Hälfte Umsatz pro Filiale. Und jetzt ist es so, dass Burger King auch die Mehrheitsanteile verkauft an ein chinesisches Konsortium, die dann das im Prinzip eigenständig ausbauen sollen. Und klar ist, die haben natürlich viele Vorteile lokal und die haben natürlich dann auch eine extreme Motivation und Anreize, das natürlich dann lokal zum Fliegen zu bringen, wenn man so schön sagt. Es gibt Unternehmen genau aus diesem Bereich, deswegen habe ich es auch genommen, die haben das schon vor Jahren gemacht. Wer zum Beispiel? KFC, ja, gehört ja zu Yum Brands und die haben schon 2016 über ein Joint Venture ihre sozusagen ja, Besitzer gewechselt, also speziell für China, und haben das an chinesische Investoren verkauft und an wen noch? Ja, sie sind dann auch börsennotiert und Disclaimer, ich bin investiert. Eines der besten Management-Teams, das ich so kenne, also kenne im Sinne von, ich verfolge das natürlich über die Investorenschiene. Und die machen extrem gute Arbeit. Es ist ja auch da ganz, ganz schwierig, wirklich Margen zu steigern in diesem schwierigen Geschäft. Aber KFC China, also Yum China heißen die, Börse, also das Unternehmen, den gehört dann auch Pizza Hut und die haben auch Lavazza und so weiter. Also so gute Marken in China. Und die haben, wie gesagt, den Schritt schon früher gemacht. Und ja, McDonald's auch. 2017 haben die 80% ihrer China-Sparte verkauft. Auch einen Konsortium, also sehr ähnlich zu Burger King. Und auch dort hat das gefruchtet und die Expansion ist wieder profitabel. Und weil man einfach auch, ja, ich habe es im Namen schon genannt, aber weil man auch eben die Marke chinesisch geführt, aber kulturell übersetzt hat und einfach, ja, im Prinzip auf der einen Seite trotzdem so indirekt immer dieses immer noch interessante Branding mitliefert. Ja, also keiner weiß eigentlich so richtig manchmal, woher die Marke kommt, aber sie wird schon als westlich wahrgenommen. Aber die Leute gehen jetzt da nicht hin und sagen, wir gehen zum Amerikaner essen, sondern die essen dann schon im Prinzip auch Sachen, die sie teilweise auch woanders in China bekommen. Eben zum Beispiel in China ganz viel Hühnchen und Pork, viel weniger Beef jetzt bei solchen Sachen. Ja, also viel mehr auch so Fingerfood, was man halt so als Chinese isst. So, ja, und jetzt ganz interessant, ich bin ja aktuell in Malaysia. Und Malaysia ist ein super Beispiel dafür, wie Lokalisierungsstrategien noch funktionieren können. Wie nämlich auch ökonomisch und kulturell Entwicklungen zusammenfließen können. Und das ist zum Beispiel das Halal-Prinzip. Halal kommt aus dem Arabischen, heißt sowas wie erlaubt, zulässig und ist ein, ja, wir nehmen das immer so wahr, Halal ist Schweinefleischverbot oder Alkoholverzicht, aber das ist viel, viel mehr, sondern dort ist ja die ganze Produktionskette irgendwie inkludiert. Das heißt, wie ein Produkt hergestellt wird, wie es transportiert wird, verpackt wird. Und das ist ein Riesenprozess und es ist ein Riesenbusiness. Das ist im Prinzip eine eigene Wirtschaftskategorie. Das ist keine religiöse Nische oder so, sondern ein Wahnsinnsmarkt, der bis 2028 auf 4 Billionen US-Dollar wachsen wird. Eine Riesenzahl. Ich habe in der Recherche gelesen, dass Malaysia tatsächlich der Weltmarktführer ist. Habe das dann noch ein bisschen verifiziert. Also es kommt immer darauf an, wie man es definiert. Also vom Markt her, Malaysia hat ja so an die 23 Millionen Muslime. China übrigens kommt auf 25 bis 30 Millionen, also mehr als Malaysia. Aber die Frage ist natürlich, wie definiere ich jetzt diesen Markt? Und was Malaysia im Prinzip macht, ist, dass sie diesen Lokalisierungstrend, Halal, ja, wie gesagt, ist ja ein Riesending, steht auch ganz viel irgendwo dran, komme ich gleich nochmal drauf, dass sie das auch exportieren. Das heißt im Prinzip die Produkte oder auch, dass viele herkommen aus dem arabischen Raum, viele Touristen und dieses Halal, sage ich mal, ein Stück weit abfeiern, weil die haben daheim auch Halal, aber nicht so. Und ich nenne euch mal ein sehr gutes Beispiel. Hier in dem Coworking Place war ein Algerier jetzt die Tage da, ein Programmierer. Sehr interessanter Typ. Das erste Mal, dass er Algerien verlassen hat, hat man aber nicht gemerkt. Also konnte super Englisch und war auch sehr aufgeschlossen. Und dann haben wir uns so ein bisschen über Essen unterhalten. Und ich habe gesagt, naja, was hier in Malaysia halt toll ist für dich, du kannst hier eigentlich als einziger Ort in der Welt richtig authentisch, sage ich mal, chinesisches Essen als Muslim oder eben Halal-Konsument essen. Warum? Ja, weil viele chinesische Restaurants sich auch komplett umgestellt haben und natürlich sagen, wir können hier viel mehr Geld verdienen. Ja, warum sollen wir jetzt hier nur das Viertel der Chinesen, also Viertel buchstäblich, sind ja so um die 20% der, je nachdem, welcher Stadt man ist, der Einwohner, warum sollen wir jetzt nur die beliefern? Gerade viele große Restaurants, ja, die machen eben Halal. Da plötzlich kantonesisches Restaurant oder so, die das dann machen. Und wenn man da reinschaut, ja, da sitzen dann alle drin. Natürlich gibt es viele Restaurants, die sind alles andere als Halal hier. Da sind dann eben auch nur die Chinesen da und vielleicht noch ein paar Inder, je nachdem, was für Inder sind. Aber ja, es ist einfach so, dass ich dann auch gesagt habe, also wenn du chinesisches Essen mal probieren willst, richtig authentisch, dann mach das hier. Aber ja, dann gesagt, na, eigentlich nehme ich das eh nicht so ernst. Okay, alles klar. Und natürlich lassen die Chinesen sich auch bezahlen. Das ist klar. Also die sagen natürlich, ja, wir machen für euch Halal und wir verifizieren das auch. Und das ist übrigens hier ein großer Unterschied, dass Malaysia hier wirklich auch das Ganze sozusagen auf das nächste Level gehoben hat, also mit Zertifizierungssystemen und so weiter. Ne? Also da würde ich einfach nur irgendwie gesagt, wir nehmen kein Schweinefleisch. Sondern das wird schon richtig dann auch sozusagen kontrolliert und das hier sehr ernst genommen. Also super interessant, dass man sieht, also hier auch, ja, am Ende ist es natürlich die Frage, wie kann ich Geld verdienen? Und die Chinesen hier, also mit Chinesen, das sind ja Leute, die Staatsbürgerschaft Malaysia haben, aber die im Prinzip kulturell sehr stark chinesisch geprägt sind und viele von denen, die haben das dann eben so etabliert. Sehr, sehr interessant. So, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Aufenthaltsland, weil es passt einfach zu gut. Also es war eine Vorlage, die ich gerade total gelesen habe, denn es gibt ja auch Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, wo man es jetzt gar nicht so erwarten würde. Zum Beispiel Thai Beverage. Thai Beverage ist ein Produzent, der von den Umsätzen das meiste Geld mit Bier und mit Schnaps verdient. Von den Gewinn her fast nur mit Schnaps. Kein besonders hochwertiger Schnaps. Das ist vor allem das, was die Partytouristen dann einmal am Strand reinkriegen. Und auch das Bier ist nicht meine Lieblingssorte. Ja, sagen wir es mal so. Und und die haben zum Beispiel jetzt auch angefangen, sich zu diversifizieren. Die haben schon vor Jahren angefangen, ein bisschen was mit Lebensmitteln so zu machen. Aber jetzt haben die wirklich auch den Halal-Sektor entdeckt und haben riesige Investitionsvolumen verabschiedet, um vor allem ja auch in Malaysia und teilweise dann sicherlich Indonesien eben auch ihre sozusagen Halal-Produktion auszubauen. Das heißt hier vor allem auch Milchprodukte, Fertiggerichte, ja, mit eben auch diesen Zertifizierungen. Da wird zum Beispiel eine Riesenanlage mit 200 Millionen Litern Milchkapazität gebaut und das soll natürlich dann auch als Exportbasis dienen in die gesamte ASEAN-Region, wo ich ja schon auch einen interessanten Markt habe. Und auch da ist es so, das machen die ja nicht ohne Grund. Das ist auch nicht nur, damit sie ein bisschen Risiko streuen, sondern die können das natürlich auch teilweise dann höher verkaufen, weil Halal automatisch mit einem gewissen, sagen wir mal, Qualitätssiegel sozusagen auch versehen ist, zumindest in der Wahrnehmung, ja. Und wir sehen hier ein Unternehmen, das sozusagen vom klassischen Alkoholkonzern dann weggeht zu einem, ja, multipolareren Wirtschaftsmodell und hier auch, ja, sich daraus im Prinzip aus diesen Lokalisierungstrends nochmal eine Chance bastelt. Man könnte nicht auch sagen, sie sind einfach zu verzweifelt, weil anscheinend in Thailand zu wenig Bier getrunken wird. Dort soll ja jetzt sogar die Sperrstunde aufgehoben werden, möglicherweise. Ja, vielleicht liegt auch daran, dass das Bier einfach von Thai Beverage nicht schmeckt. Aber da gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Ich war übrigens mal in das Unternehmen investiert, Thai Beverage. Die sind in Singapur notiert, weil in Thailand dürfen keine Alkoholkonzerne an der Börse notiert sein. Also auch super interessant. Bin aber schon seit einigen Monaten nicht mehr investiert. Die Leser von meinem Börsendienst wissen warum. Dann wird es genau verfolgt. Und ja, es gibt natürlich auch Leute, die sowohl an der Aktie als auch buchstäblich an dem Bier, das ist nämlich das Chang-Bier, festhalten. Aber ja, das soll jeder selbst entscheiden. Ich möchte da keinen beeinflussen, weder bei den Investmententscheidungen noch bei den Vorlieben für die ein oder andere Hopfenbrause. Ja, also, jetzt bin ich natürlich ein bisschen von China abgewandert in das südostasiatische Gefilde. Wie gesagt, für mich geht's nach Thailand demnächst wieder. Bin dort öfter ja im Winter, weil es dort einfach mit am angenehmsten ist. Und ganz einfach ein Grund. Und dort habe ich auch mittlerweile ein gutes Netzwerk an Leuten. Und auch dort natürlich interessant, wie sich China entwickelt. Da werde ich natürlich auch einiges an Content mal raushauen, denn Thailand ist ja momentan bei den Chinesen so ein bisschen unten durch. Das ist auch tatsächlich ein Problem für Thailand im Tourismus und auch ein Problem für Unternehmen wie Thai Beverage. Das ist kein Witz, dass die natürlich dadurch auch Probleme bekommen. Aber ja, das ist dann ein anderes Thema für heute. Einfach, was du mitnehmen solltest, ist im Prinzip, Lokalisierung ist kein Rückschritt automatisch, sondern es ist einfach eine Reaktion auf eine, wir können sagen, komplexere Welt, eine andere Welt auch einfach. Ja, und wir müssen das begreifen. Manche sind sehr, sehr spät dran, gerade in China. Die haben jetzt teilweise auch natürlich erhebliche Probleme. Da könnt ihr sowohl die Konsumkonzerne nehmen, die ich heute angeführt habe. Aus deutscher Sicht sind es meistens auch die Autokonzerne. Auch dort hat man teilweise Lokalisierungstrends verschlafen. Die Chinesen haben das genutzt, ja. Und für Unternehmen heißt es eben, man muss auch eher auf die Relevanz gehen, ja. Nicht nur auf die Reichweite und den Kontext verstehen. Und das schafft man eben auch oft nur, indem man eben auch lokale Leute hat. Wenn man alles aus der Heimatregion raus steuert, mit einer einheitlichen Strategie, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also man braucht hier wirklich eine enorme Leistung und letztendlich auch sehr, sehr schlaue Leute und natürlich auch ja, kulturell adaptierte Leute, um diese Differenzierung hinzubekommen. Und sicherlich interessant und auch sollte sich jeder immer überlegen, wenn ihr jetzt investiert in Unternehmen, ja, das so abschließend, guckt genau, wie sind die aufgestellt global? Schaffen die sowas? Nicht für jedes Land brauchst du eine ganz spezifische Lokalisierungsstrategie. Ja, wenn du in ein kleineres Land gehst, wirst du es auch in irgendeiner Form brauchen, aber da ist es vielleicht nicht ganz so relevant oder die sind vielleicht eh stärker an der westlichen Kultur aufgegangen, alles klar. Ja, aber deswegen sage ich auch, wir müssen China verstehen. Wir können nicht in westliche Konzerne investieren und sagen, ich investiere nicht in China, aber die westlichen Konzerne, die sind für mich alles, was zählt. Und ihr seht dann, ja, dass die es irgendwo vergeigen. Dann habt ihr nämlich genau das Dilemma, ja, die haben plötzlich 30% ihres Umsatzes immer noch in China und dort kommen sie nicht mehr voran. Und dann habt ihr im Prinzip das Dilemma, dass ihr genau in so eine Falle tretet, dass wir sagen, ja, wir haben eben China nicht verstanden und deswegen auch falsche Entscheidungen getroffen, ja. Und auch wer China nicht als Investmentdestination ausgewählt hat, was ja völlig okay ist, der kann zumindest so ein Stück weit auch besser verstehen, wie viele Länder mittlerweile ticken. Denn China ist ja jetzt nur ein extrem gutes Beispiel, über das ich es erzähle. Aber wir haben ja Lokalisierungsstrategien in ganz vielen Ländern. Das ist sicherlich interessant und auch irgendwo ein Trend unserer Zeit. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Jian.